Sehr verehrte Gäste, schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen. Ich eröffne unsere Runde mit großem Dank an die eindrucksvollen Vorredner. Natürlich werden wir am Podium nicht nur aus den Arbeitsgruppen berichten, sondern auch auf das hier Gesagte eingehen. Herzlichen Dank auch an Sie, Herr Dr. Holter-Förtner. Ihr politisches Forum hat kürzlich das 20-jährige Bestehen gefeiert. Es wurde zu einem großartigen Format für geistige Innovation, Kennenlernen und Austausch. Wir ergänzen uns und passen gut zueinander, Initiativkreis und Forum. Wir arbeiten zusammen, abgekürzt WHZ. Ich danke. Nun zu diesem hochrangigen Publikum. Die bekannten und schon vorgestellten Herrschaften im Podium haben einen interessanten, aber auch arbeitsreichen Tag hinter sich vor der Eröffnungskonferenz über die Fachforen bis hierher. 3 Minuten soll ich einführen, hat man mir gesagt. Offenbar sind wir uns so sicher, Vernünftiges zu tun, dass man es in 3 Minuten vorstellen kann. Die Ruhrregion ist traditioneller Produktionsstandort. Das gibt neue Stärke. Energieland sind wir aus Gewohnheit und Neigung. Die Energiewende ist Last, aber auch neue Chance. Nichts geschieht von selbst. Auch das, was uns vor die Füße fällt, müssen wir erkennen, uns bücken und es aufheben. Grenzen kommen aus der Mode, auch kommunale. Wissenschaft und Wirtschaft leben von der Kooperation. Aufgabenstellungen haben wir genug. Der IT-Gipfel im nächsten Jahr hier wird es zeigen, Innovation, auch IT-Innovation, sucht Anwendung. Neue Produkte und neue Bedienungsqualität werden entstehen. Territorialverhalten vergeudet Kraft. Unser Revier ist umgeben von einem Gürtel aus Unternehmen der flexiblen Kooperation. Da ist hellwacher Mittelstand, der braucht die Großen wie die ihn. Eine große und starke Symbiose. Die Grenzen des Ruhrgebietes sind am interessantesten, wo sie offen sind und wo es sie eigentlich schon gar nicht mehr gibt. Apropos offene Grenzen. Deutschland und besonders das Ruhrgebiet leben in und von Europa. Wir haben es eindrucksvoll gehört. Das muss man keinem erklären, der seine Sinne beisammen hat. Die Finanzkrise hat die Akzeptanz des Projektes Europa in Verruf gebracht. Hier muss gegengearbeitet werden. Ich persönlich wünsche mir ein Europa, das keine Angst vor Referenden haben muss. Die Politik zeigt sich zu oft argumentationsarm. Die Wirtschaft muss auch hier ihre Dinge selbst vertreten. In Zukunft muss sie aber nicht nur für ihr Projekt argumentieren, sondern auch für den Raum, in dem sie gedeihen. Sie muss eine Erzählung von Europa haben, die sich über die historische Leistung, den Frieden sichert, hinausgeht. Friede auf unserem Kontinent bedeutet heute sozialer Friede und Rechtsstaat. Aktuell bedeutet das auch, wir müssen unseren Beitrag leisten, dass sich Finanzwirtschaft und Realwirtschaft wieder begegnen, versöhnen und verbünden. Ein Viehzüchter würde sagen, decken. Die Mitgliedschaft im Initiativkreis Ruhr ist gelebte, wahrgenommene soziale Verantwortung in der Region. Wir sind stolz darauf, dass so wichtige und hochrangige Mitglieder zusammengefunden haben. Wir sind dankbar für ihr Engagement. Diese Tagung soll nicht nur entdecken, was uns bewegt, sie soll auch bewegen, was wir entdecken. Wir haben uns vorgenommen, in Würdigung unserer Vorredner zu Anfang auch das Thema Europa und Euro in diesem Podium zu streifen. Herr Dr. Engel, in einem Vorbericht aus dem Handelsblatt heute wurden Sie zitiert mit dem Satz, wir können das Ruhrgebiet vergessen, wenn die Krise Europas nicht in Ordnung kommt.
Ja, meine Damen und Herren, als ein Unternehmen, das hier beheimatet ist, aber grenzüberschreitend weltweit unterwegs ist, wissen wir, wenn Europa wackelt, dann bebt eben auch das Ruhrgebiet. Und nur die Stabilität in Europa sichert eben auch am Ende den Industriestandort in Deutschland. Wenn Europa nicht aus der Krise kommt, werden wir es auch schwer haben hier im Ruhrgebiet. Ich bin der Meinung, dass der letzte Euro-Gipfel durchaus ein weiterer Schritt war auf dem Weg zur Lösung der Krise und zur Stabilisierung Europas. Eine Fiskalunion ist ein Fortschritt hin in Richtung zu einer kompletteren Wirtschaftsunion, die wir brauchen. Ich glaube nicht, dass damit alle Probleme jetzt kurzfristig gelöst sind, aber die Beschlüsse verhindern in Europa zumindest jetzt im Augenblick die drohende katastrophale Krise. Und es wird auch hoffentlich nicht zum Zerfall des Euros kommen, weil die Kosten für die Kollateralschäden, das ist heute Abend auch schon dargestellt worden, weitaus höher sind als der Aufwand zur Weiterentwicklung Europas. Der Europa ist stabiler als die D-Mark, auch das haben wir heute schon aus kompetentem Mund gehört. Und sie spielt eine wichtige weltweite Rolle als Reservewährung für den Dollar. Wir sollten auch nicht vergessen, der Euro, er hat viele Arbeitsplätze und Wohlstand geschaffen, zuvorderst in Deutschland und auch hier in unserer Region. Und wir müssen dies den Menschen, und mit wir meine ich gleichermaßen Politik und Wirtschaft, dringend und nachvollziehbar vermitteln. Ich meine, die Ratingagenturen haben nicht recht, wenn sie mit ihren Drohgebärden das Vertrauen in die Fähigkeit Europas zu politischen Lösungen in Abrede stellen. Europa ist in der Tat ein komplexes politisches System, das in den USA oft nicht verstanden wird. Aber die letzten Monate haben auch gezeigt, Europa ist nicht völlig unregierbar. Das Gegenteil ist richtig, es ist anerkennens- und bemerkenswert. Europas Führer haben auf vielen Stufen der Krise Erhebliches getan, um eine Explosion zu verhindern. Es wird aber auch Zeit für die deutsche Politik, dass wir den Tatsachen ins Auge sehen. Am Ende wird Deutschland maßgeblicher Zahler sein. Die Europäische Zentralbank wird genug Geld zur Verfügung stellen. Die Vergemeinschaftung der Schulden wird kommen, egal ob diese Instrumente dann Eurobonds heißen oder nicht. Allein die Geldschöpfung der Europäischen Zentralbank zum Aufkauf von Staatsanleihen ist ja bereits eine Vergemeinschaftung. Und deshalb will der Bundesbankpräsident ja auch zu Recht eine Abstimmung des Bundestages dazu. Die Beteiligung privater Banken an dem Schuldenschnitt, neudeutsch Haircut, ist leider ungeeignet, denn am langen Ende hält das Investoren davon ab, in den Euro zu investieren. Das ist nicht gerecht, aber es ist die Realität. Vielen Dank.
Herr Vassiliadis, die EU wirkt auf viele eher wie eine Eliteveranstaltung. Sie hat Schwierigkeiten, die Menschen mitzunehmen. Auf einige wirkt sie wie eine unvollendete Gemeinschaft mit unbekanntem Ziel, der Gewerkschaftsführer unter uns.
Ich glaube, wir haben heute gute Argumente für die wirtschaftliche EU gehört und wir sorgen uns darum, natürlich dieses erfolgreiche Modell der wirtschaftlichen Integration in die Zukunft zu führen. Davon haben wir gerade eine Menge gehört, dem muss ich, glaube ich, nichts hinzufügen. Ich glaube, dass diese Idee alleine natürlich nicht reicht. Und was sichtbar geworden ist, ist, dass es politische Defizite gibt, dass das, was gebaut worden ist, nicht fertig ist und dass man sich neben der Rettung und neben der Notstandslogik sich jetzt wirklich ernsthaft auf den Weg machen muss, Europa zu einem politischen und auch zu einem kulturellen Integrationsprojekt zu machen. Ich glaube, auch dort kann Deutschland, wenn es sich aus einigen Verkrampfungen löst, aus seiner Tradition heraus, auch aus der Tradition der letzten 40 Jahre, mit Blick auf Integrationsleistungen eigentlich nur anbieten, Europa einen Schritt nach vorne zu führen. Ich finde es relativ fatal, wie am Ende trotz aller technischen Bemühungen jetzt den Euro zu stabilisieren und die Krise zu managen, sozusagen am Ende auch Tendenzen sichtbar werden, wenn man an die Engländer denkt, das Ganze sozusagen zu kalkulieren und dann nur noch zwei Argumente übrig bleiben. Die haben gerade alle eine Rolle gespielt. Entweder Wirtschaft oder die Vermeidung von Krieg. Beides ist nicht gerade für alle Menschen sozusagen einladend. Deswegen glaube ich, dass man weitere Bilder braucht. Ich glaube auch, dass die jungen Menschen viel natürlicher damit umgehen und es eher eine Frage derjenigen ist, die sozusagen nicht ganz der Generation angehören, die im Nachkriegszeit die Idee geboren haben und die ganz Jungen, die es jetzt als selbstverständlich empfinden, europäisch integriert zu sein. Aber die Debatte darum, dass es mehr ist als Geld und Wirtschaft und oder die Vermeidung von Konflikten, die finde ich sehr interessant. Und in dieser Region und in diesem Land steckt eine Menge Selbstverständlichkeit. Ich will das vielleicht mal sagen. Man vermutet vielleicht, dass ich in einem defizitären Krankenhaus in Athen geboren wäre. Stimmt aber nicht. Ich bin im Knappschaftskrankenhaus in Essen-Steele geboren. Die Mutter meines Vaters ist in Izmir geboren. Der Vater meines Vaters in Istanbul. Jetzt lasse ich mal die Ostpreußen weg aus der anderen Familie. Das heißt, die Mutter meiner beiden Söhne ist Italienerin. Was sind meine Söhne? Also anzuerkennen, und zwar ohne Verwischung von Kulturen, sondern in einer Wertschätzung von Kulturen Europa eben auch als Chance gegen die großen beschriebenen Wirtschafts- und Kulturmächte auch zu erkennen als Chance, das glaube ich, ist für die Region und für die europäische Debatte dringend notwendig. Das ist viel zu technokratisch.
Dr. Hiesinger, wir haben heute mehrfach gehört, dass die Struktur der Montanindustrie, Kohle und Stahl an der Wiege Europas stand, dass man nach dem Krieg nicht mit der Frage begonnen hat, wie ordnen wir die Grenzen Europas neu, sondern wie können wir füreinander nützlich sein, gerade in Ihrem Bereich. Wie ist die Lage heute, wenn Sie Ihre Kollegen aus der Stahlindustrie angesichts einer Energiediskussion in Deutschland treffen?
Das ist natürlich jetzt ein Punkt über Europa hinaus. Ich denke, was einfach das Ruhrgebiet belegt, dass wir hier ein Beispiel haben, wie ein Wandel erfolgreich bewältigt werden kann. Denn, das haben wir heute auch in unserer Diskussion auf dem Forum gesagt, viele von Ihnen sind ja deutlich länger im Ruhrgebiet als ich, aber eine Dame hat erzählt, sie hat mit ihren Eltern nicht weit von unserem Stahlwerk in Duisburg gewohnt und sie hat das Stahlwerk heute in ganz anderer Erinnerung, wie sie es damals erlebt hat. Das heißt, der Wandel, es gibt fast keine Kohle mehr, der Stahl ist konsolidiert, die Lebensqualität ist deutlich verbessert worden, Luft ist rein, grüne Wiesen und sogar den blauen Himmel sieht man. Das heißt, das Ruhrgebiet hat das eigentlich ideal geschaffen. Und nachdem sie das bewältigt hat, konnte sie eben durch die zentrale Lage ganz entscheidend von dem großen Markt in Europa teilnehmen. Und ich glaube, neben dem, was hier wir vorhin gehört haben von Herrn Juncker, dass viele nicht mehr wissen, was die Beweggründe waren, die zu Europa geführt haben, wird es deshalb auch kleingeredet, weil wir nicht mehr wissen, wie groß der Markt Europa ist. Wir reden heute alle von China, wir reden heute alle von USA, aber Fakt ist, das gilt für ein Unternehmen wie ThyssenKrupp, aber das gilt für viele Unternehmen, die ich kenne, dass einfach der europäische Markt mehr als 50% unseres Gesamtmarktes ausmacht. Also mehr als China und USA zusammen. Und deshalb, muss man einfach sagen, hat es für uns, nachdem wir unsere Hausaufgaben gemacht haben, eine unglaubliche Bedeutung. Ich stimme Herrn Vassiliadis zu, dass die Größe alleine und der wirtschaftliche Zusammenhalt heute nicht mehr ausreichend ist. Aber es ist zumindest ein Grund, dass man nicht leichtfertig aufgibt. Ich stimme auch zu, dass man jetzt natürlich sagen muss, 50% heute ist eine Ist-Situation. Aber es ist ja auch beeindruckend beschrieben worden, was passieren würde, wenn wir nicht mehr als Europa agieren, sondern in die Kleinstaatlichkeit verfallen. Letztendlich, was ja dann Herr Ackermann in sehr pathetischen Worten beschrieben hat, dass es letztendlich um unsere Freiheit und unsere Kultur geht. Ich würde es mal etwas anders sagen. Letztendlich geht es darum, entscheiden in Zukunft zwei Nationen, was in der Welt passiert, China oder USA, oder gibt es ein drittes Standbein, Europa, das in diesem Spiel mitfällt. Und das muss man auch mit berücksichtigen, wenn man Europa in Frage stellt. Dann ist nämlich entschieden, dass wir in Zukunft als Deutschland vielleicht in die Richtung eines Luxemburg, eines Liechtensteins gehen. Kann man auch gut leben. Aber eine Rolle als eine Nation, die gestaltet, sind wir dann sicher nicht mehr.
Ich mache Sie noch mal zu Schulden jetzt. Nachdem Sie mir heute schon gestanden, nein, Sie haben dementiert, Bayer zu sein, und mir erklärt, Sie seien Schwabe, da ist es naheliegend, dass ich Sie zur Schuldenkrise und nicht Eurokrise, wie es heute schon definiert wurde, frage. Der sparsame Schwabe und die Schulden. Ich meine die der Staaten.
Genau, aber das ist es. Ich denke, es ist ganz, sehr einfach im Moment für viele Kommunen, Staaten, Haushalte auf alle Ebenen, einfach zu sagen, es ist das Gleiche passiert, was 2009 passiert ist, schuld sind die Finanzinstitute. Aber das ist eben nicht so. Jetzt in der zweiten Krise ist das Thema die Staatsverschuldung. Und die ist von niemandem auferzwungen worden. Natürlich ist sie in gewisser Weise vergrößert worden, weil man in 2009 die Banken auffangen musste über Rettungsschirme und Ähnliches. Aber das hat vielleicht für 10-15% ausgemacht. Faktisch ist es, dass es unseren Haushalten, und egal auf welcher Ebene, ob das Gemeindeebene, Stadt, Land oder dann der Bund ist, nicht mal in den besten Steuerjahren gelungen ist, einen Haushaltsüberschuss zu machen. Und wir wissen als Privatmann genau, jeder von uns weiß zu Hause, was passiert, wenn er über Jahre mehr Geld ausgibt, als er sogar im besten Jahr einnehmen kann. Das ist einfach ein Weg, der führt in eine Katastrophe. Ja, und aus dem muss man sich jetzt wieder ramsam herauskommen, aber es heißt einfach, wir haben ein massives Ausgabenproblem. Ja. Ich kann nur dann sagen, ich habe ein saisonales Einnahmenproblem, wenn es mir in dem schlechten Jahr mal nicht ganz reicht, aber wenn es mal nicht in den besten Jahren reicht, übrigens, das sieht man ja auch jetzt, was mich sehr, ja, was ich fast nicht akzeptieren kann, Deutschland will ja so der Lehrmeister für Europa sein und schafft es in diesem Jahr, wo wir eine der höchsten Steuereinnahmen überhaupt haben, nicht die Neuverschuldung auf dem gleichen Niveau zu halten, sondern erhöht auch wieder die Neuverschuldung. Und das hat etwas mit Disziplin zu tun, ja. Also, ich merke, das ist nicht nur die Sichtweise eines Schwaben.
Na, gewiss nicht nur, aber Herr Dr. Theissen, dass Sie als Vorstandsvorsitzender eines bedeutenden Energieunternehmens irgendwo hin und her gerissen sind zwischen Integrationsfrust und dem, was Sie gerade in Europa erleben, mit Auswirkungen nationalstaatlicher Entscheidungen, dazu werden Sie sicher was sagen, aber lassen Sie mich einen Anschluss an Dr. Hiesinger doch fragen. Ist eigentlich ein stabiler Euro vorstellbar, ohne dass man im Bereich der Wirtschaftspolitik, der Ausgabenpolitik, sprich der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik, ein höheres Maß an Koordination und Übereinstimmung in Europa organisiert? Ist das eine nicht zwingende Voraussetzung für den Erfolg einer gemeinsamen Währung?
Herr Rombach, ich würde an sich ganz gerne erstmal anknüpfen an, was Sie gerade gesagt haben, Kollege Hiesinger. Und das wird mir zu sehr neutralisiert. Es wird immer gesagt, der Staat schafft das nicht und es sind die Staatsschulden. Das sind Ihre und Ihre und meine Schulden. Es gibt den Staat nicht. Der Staat ist die Summe unserer Einzelbedürfnisse und das Verhalten, was wir den Politikern mitgegeben haben, die wir dauernd wählen. Also wir können uns davon nicht freisprechen, indem wir uns immer distanzieren und sagen, es sei der Staat, es ist die Summe unserer Bedürfnisse. Und deswegen, wenn hier diese Appelle kommen, glaube ich, courtesy begins at home. Wenn wir unsere jeweiligen Bedürfnisse und Erwartungen nicht ändern, ändert sich nichts. Und deswegen, dass die Reformen, die gefragt sind, sind Änderungen unserer eigenen Bedürfnisse. Das ist bei der Wirtschaft so, bei der Fiskal, ist auch in der Energie so. Wenn wir es nicht bei uns anpacken, können wir es vergessen, denn den Staat neben uns, den gibt es gar nicht. Das Zweite ist, was mir gefallen hat in der Diskussion, ist, wir sollten aufhören mit diesen kleinkrämerischen Diskussionen. Welche Katastrophe kostet denn ein bisschen mehr und können wir das genau ausrechnen? Da nehmen wir halt die etwas weniger bittere Medizin. Ich fand positiv von Joe Ackermann, dass er eine positive Begründung Europas gefordert hat und zur Diskussion gestellt hat. Und ich glaube, ehe man über Wirtschaft und wo ist der Exportanteil ein bisschen höher und wie viel Prozent exportieren wir in Euro und in EU-Raum, das kleinkrämerisch wegdiskutieren, die Zahlen stimmen alle, ist eine Katastrophe, wenn er weg ist, ist eine Katastrophe, wenn Europa nicht mehr funktioniert, aber Das hilft ja keinem, wenn wir es in Kleingeld ausrechnen. Es geht, glaube ich, ganz simpel darum, wir leben in einem Gesellschaftsmodell extrem hoher Freiheit und Individualität. Und in Wirklichkeit diskutiert die Welt darüber, ob unser Gesellschaftsmodell nicht mehr funktioniert und ob wir daran festhalten können, ob wir uns das leisten können. Und da würde ich mal sagen, ich kann mir auch höhere Steuern notfalls leisten, aber die Aufgabe unseres freiheitlichen Gesellschaftsmodells will ich mir nicht leisten. Und deswegen... Und deswegen finde ich, ist der Appell so richtig, lassen Sie es uns doch mal sportlich nehmen. Wie Sie auch gesagt haben, lassen wir uns jetzt von irgendwelchen Chinesen und wo sie alle herkommen, sagen, dass wir Teil der Geschichte sind. Erst kam Herr Ramsfeld und sagte, was sprach von alten Europa. Jetzt reden alle davon, ob wir in welchen Teil der Geschichtsbücher wir gehören. Ich fand da den Appell von Herrn Juncker ganz richtig. Jetzt ist unsere Generation dran. Und wenn Zeit zu kämpfen ist, muss man halt ein bisschen kämpfen und muss man den Gürtel und den Stahl ein bisschen weiter runterziehen und muss man ein bisschen kämpfen. Und deswegen, wir brauchen positive Begründung, wir brauchen Sportsgeist, Kampfgeist und wir sollten Europa nicht zur Disposition stellen. Aber ja, jetzt auf Ihre Frage, Hombach, wir müssen die Wahrheit immer mitsagen. Wir können nicht der Weltmeister meinetwegen in Klimapolitik sein, aber Energiepolitik nicht koordinieren. Wir können nicht eine gemeinsame Währung machen und fiskalisch und wirtschaftspolitisch nicht gemeinsam handeln. Und wir können nicht Wohlstand und sozialen Ausgleich fordern und Sozialpolitik nicht auch in bestimmten Teilen harmonisieren und Mindeststandards garantieren, die ein menschenwürdiges Leben für die Menschen in diesem Kontinent ermöglicht. Die Wahrheit ist, wir müssen mehr in die Gemeinschaft geben, aber die Wahrheit ist dann auch, sonst war der ganze Appell Unfug, diese Gemeinschaft muss demokratisch legitimierter werden. Denn der Herr Juncker ist, er ist jetzt weg, deswegen traue ich mich das zu sagen, der Herr Juncker ist von fast keinem gewählt. Die paar Luxemburger können es ja nicht gewesen sein. Und ansonsten treffen sich da zu den großen Entscheidungen Menschen, die nicht direkt von Europäern gewählt wurden, sondern nur indirekte Legitimation haben. Und ich glaube, wir brauchen mehr direkte Legitimation dann von Europa. Sonst werden die Menschen intuitiv sagen, wir können, sage ich mal, unsere Freiheit nicht in die Hände von Leuten geben, die nicht von uns abhängen. Und deswegen, Europa muss sich institutionell neu begründen. Und diese positive Debatte brauchen wir. Und da der Appell, der hier geführt wird, ist notwendig, ist richtig und er wirkt in alle Lebensbereiche hinein. Aber ich finde, wir haben es in der Hand und natürlich muss Europa es schaffen und natürlich gehört der Euro dazu. Und wir sollten nicht darüber diskutieren. Ich werde von Journalisten gefragt, ob ich schon heimlich durchrechne, wenn es scheitert. Meine Antwort ist immer simpel. Wenn die Welt untergeht, habe ich hinterher noch so viel Zeit zum Rechnen. Jetzt geht es darum, das Positive möglich zu machen und nicht die Katastrophe herauszumalen. Und da sollten auch, Herr Hombach, vielleicht die Medien nicht jeden Tag die nächste Katastrophe feiern, sondern die Erfolgsbedingungen.
Ich wünschte mir, dass es keinen Anlass gibt, Katastrophen zu feiern, Herr Dr. Theisen. Das, was Dr. Theisen gesagt hat, hat kürzlich der große Europäer Professor Habermas ähnlich ausgedrückt, der nämlich sagte, da Europa so tief in das Alltagsleben der Menschen eingreift, bedarf es auch einer stärkeren Legitimation und einer stärkeren Mitwirkung. Er hat gleichzeitig die Klugen im Lande aufgefordert, mitzuhelfen, den Gedanken nicht verfallen zu lassen und ihn zu propagieren. Herr Bischof, welche Rolle spielen bei der Propagierung des europäischen Gedankens über das, was wir hörten, Friede, so wichtig es ist, eigentlich Werte? Welche Rolle? Zurzeit, wenn wir Nachrichten aus Europa hören und von den Konferenzen, dann sind es Deals statt Prinzipien. Ich bitte Sie, uns dazu was zu sagen.
Der Raum Europa, meine Damen und Herren, so möchte ich ihn beschreiben, bestimmt sich vor allen Dingen aus drei großen Perspektiven. Aus denen heraus, Herr Hombach, die Frage nach den Werten meiner Meinung nach auch angesichts der heute zu verhandelnden Fragen Antworten finden kann. Ein Prinzip, auf dem Europa aufruht, ist das des Rechts. Und von daher eine Tradition und ein Erbe aus dem römischen Recht, das vor allen Dingen wir, die Kirche, in die Kultur Europas hineingetragen haben und das wir auch in allen Verfassungen in verschiedener Weise wiederfinden. Mir scheint unter den heutigen Bedingungen, wie Recht nicht nur ausgelegt, sondern oft auch gebeugt wird und wie es sich individuell und im Sinne auf das Gemeinwohl hin auslegt, eines der großen Herausforderungen zu sein, das Recht an sich als einen Wert neu zu entdecken und damit nicht nur die Perspektive der Gerechtigkeit, die immer mit dem Prinzip Recht zu tun hat, sondern auch die Frage nach der Verlässlichkeit der Prinzipien, nach denen sich staatliche Ordnungen orientieren müssen. Sodass die Staatsschuldenkrise, die wir jetzt erleben, für mich auch immer eine Rechtskrise war, angesichts der politischen Akteure, die eine wesentliche Rolle dabei gespielt haben und weiterhin spielen werden. Die zweite Perspektive, die für mich von Bedeutung ist, ist die von Geldwirtschaft und Finanzwirtschaft, weil Europa auch entstanden ist angesichts seiner 2000-jährigen Geschichte und auch noch etwas länger, aufgrund der Handelswege, die es überall gegeben hat und die es bis heute gibt und die sich nicht mehr auf einen kleinen Raum einschränken lassen, die wesentlich mit Solidarität zu tun haben und wesentlich mit dem, was wir in unserer katholischen Soziallehre Subsidiarität nennen. Also im Sinne von Solidarität einen Güteraustausch zu pflegen, damit jeder leben kann und dabei darauf zu achten, dass die kleineren Einheiten das leisten können, was die größeren nicht müssen, ist etwas, das auch in diesen Raum hineingehört. Und eine der großen Befürchtungen, die ich immer wieder bei vielen Menschen wahrnehme, ist darum diese Perspektive, dass sie den großen Räumen nicht mehr trauen, weil sie die Verantwortung für den kleinen Raum nicht mehr wahrnehmen oder sich selbst nicht mehr ernst genommen wissen. Sodass das die zweite große Perspektive ist, die mit Werten zu tun hat. Und die dritte ist die Frage der Kultur. Was heißt eigentlich Kultur? Selbst wenn wir auf die globale Ebene gehen, angesichts der heutigen Entwicklungen, stellen wir fest, dass viele der Quellen von Kultur mit Europa zu tun haben. Das betrifft sowohl das, was ich einfach Haltung und Halt nenne, also was mit Ethos und Moral zusammenhängt. Und das wiederum bedeutet wesentlich eine, und ich meine, das gehört zu Europa unbedingt hinzu, eine Neuentdeckung von Religion. Denn alle anderen Begründungszusammenhänge von Freiheit, Ethos und Haltung, die sich momentan sehr auf das Individuelle und auf das persönliche Wertebefinden ausrichten, genügen nicht mehr, wenn es um Verantwortung geht, die das gesamte Gemeinwohl betreffen. Und da, meiner Meinung nach, spielt die Religion eine größere Rolle, als sie gerade heute auch im europäischen Gesamtzusammenhang wahrgenommen wird und auch auf vieler politischer und intellektueller Ebene eine Bedeutung hat. Ich plädiere sehr deutlich dafür, den Gottesgedanken noch einmal neu, auch im Blick auf seine ethische Verwertbarkeit, nämlich im Blick auf Verantwortung neu zu entdecken und gleichzeitig dabei zu lernen, was das heißt für Haltung und Halt von Menschen. Das geht bis dahin übrigens, ist ein großes Problem für Europa, Ja zum Kind und Ja zur Familie zu sagen. Auf diesem Hintergrund, glaube ich, können die von Ihnen angefragten Werte, die eine Rolle spielen und die Europa positiv tragen, wieder neu zur Geltung gebracht werden und das Wichtigste befördern, was heute vielen fehlt, nämlich Vertrauen. Und zwar Vertrauen in Persönlichkeiten, die verkörpern, was sie tun. Das gilt nicht nur für uns in der Kirche, das gilt vor allen Dingen auch für die Politik und die Wirtschaft. Es gibt ein riesiges Vertrauensdefizit vieler Menschen in die Hauptakteure von Politik und Wirtschaft, weil sie nicht mehr vertrauen können in Haltung und Halt, der sich ausdrückt in Ethos und der sich ausdrückt in einer Verlässlichkeit und der sich ausdrückt in dem, was man nicht nur verstehensmäßig, sondern auch gefühlsmäßig als eine integrierte Persönlichkeit verstehen darf. Mir scheint, und dafür möchte ich plädieren, Werte unter heutigen Bedingungen haben am Wesentlichen, meine Damen und Herren, mit Persönlichkeiten zu tun.
Vor dem Hintergrund fällt mir ein Satz von Mark Twain ein. Wenn ich das, die Reaktion Europas auf das betrachte, was Sie gerade sagen, den Aktionismus, ihm wird der Satz zugeschrieben, als wir unser Ziel aus den Augen verloren hatten, verdoppelten wir unsere Anstrengungen. Herr Professor Dr. Lange, Schulden, fressen Zukunftschancen. Schulden fressen auch Demokratie, wie wir gerade lernen. Das Wort Alternativklos kriegt bei Überschuldeten eine ganz neue Bedeutung. Und wenn der Gläubiger seinen Glauben verliert, dass zurückgezahlt wird, dann ist selbst der Kreditwürdige verliert seine Würde. Also es hängt alles mit dem Gelde zusammen. Sie haben heute ein interessantes Forum dazu geleitet, Europa und der Euro, bitte.
Ich denke, Europa ist ohne eine einheitliche gemeinsame Währung nicht denkbar. Und wir sind gut daran beraten, uns dieses gerade in diesen Tagen mehr denn je vor Augen zu halten. Natürlich mag aus einer gesamtökonomischen Perspektive die wirtschaftliche Situation in Griechenland mit der eines DAX-Unternehmens in Deutschland vergleichbar zu sein. Aber gleichwohl, wenn wir die Flanke im Südosten Europas öffnen und Griechenland die Möglichkeit eines Austritts einräumen, dann muss man Realist genug sein, dass der Druck durch die Märkte, vor allem aber durch die Marktteilnehmer auf andere europäische Länder durchschlägt. Und das wäre nicht gut. Ganz im Gegenteil, wir müssen jetzt die Gelegenheit nutzen, nicht über die Europäische Zentralbank, das ist ein Irrweg, sondern durch eine Neuordnung der europäischen Institutionen, insbesondere durch die Schaffung des europäischen Stabilitätsmechanismus, Wege zu finden, aus dieser Krise zu lernen. Im Chinesischen bedeutet das Zeichen Krise zweierlei. Einmal die Bedrohung durch das, was kommen kann, aber andererseits auch die Chance auf das Neue. Ich denke, wir sollten gerade, weil wir zu Beginn des pazifischen Jahrhunderts stehen, uns vielleicht auf diese Erkenntnis besinnen, dass wir aus der Krise frühzeitig unsere Lehren ziehen, denn gerade im historischen Vergleich sind die Jahre seit dem Jahr 2002, seitdem wir alle den Euro in den Händen haben, eine Quantité negligeable. Was sind schon 9 Jahre in einer jahrhundertendauernden Währungsgeschichte und in der Vergangenheit fehlgeschlagener Versuche, Teile Europas zu einigen? Ich erinnere an den skandinavischen Münzbund, ich erinnere an die lateinische Münzunion, alles Versuche, Europa zu einen. Wir stehen jetzt an einem Scheideweg. Natürlich wurden in der Vergangenheit Fehler gemacht. Zu viele haben zu lange über ihre Verhältnisse gelebt. Und das damit verbundene Erkenntnisproblem wurde zu lange durch ein Umsetzungsproblem substituiert. Nun, jetzt haben wir die Rechnung bekommen, die Finanzmärkte oder, ich sollte besser sagen, und auch dieses eines Ergebnis unseres Forums, die Finanzmarktteilnehmer, also wir alle, du und ich, wir wollen nicht mehr. Und wir haben den Emittenten dieser Anleihen die rote Karte gezeigt. Es ist doch schon ein Irrsinn, dass Italien für eine 10-jährige Anleihe vor wenigen Tagen begeben mit knapp 6,5% mehr Zinsen muss als manch ein Großunternehmen. Hier sind die Dinge aus dem Lot gekommen, mehr denn je. Mehr denn je müssen auch wir uns in unserem individuellen Renditestreben beschränken und wir in der Finanzwirtschaft mehr denn je auf unsere dienende Funktion besinnen.
Herr Vassiliadis, ich würde Sie nun bitten, aus der Arbeitsgruppe, an der Sie teilgenommen haben, dem Plenum zu berichten.
Ja, es ging in unserer sehr interessanten und kurzweiligen Diskussion um die Zukunft der Industriegesellschaft und natürlich verbunden mit der Region. Und ich will 3 Punkte aus der langen Diskussion erwähnen, die ich für nennenswert halte und die vielleicht ein Bild auch von unserer Diskussion geben. Das eine ist, dass in dieser Region vielleicht noch sichtbarer als insgesamt in Deutschland, aber ein Sinnbild der Debatte gibt es eigentlich eine Vergangenheit, die die Industriegesellschaft und den industriellen Kern Deutschlands symbolisiert und eine Zukunft, die stärker im Dienstleistungsbereich und in der Kreativwirtschaft vonstatten geht. Es war vor einigen Jahren ja noch die New Economy und die Old Economy. Und seit der Krise gibt es ja so eine seltsame, reuende Renaissance der Debatte um die Industrie. Ich traue der noch nicht ganz. Davor gab es nämlich 10 Jahre, in der Politik, aber auch in der öffentlichen Darstellung mit dem industriellen Kern Deutschlands ziemlich illoyal umgegangen ist. Und ich glaube, was wir uns vergegenwärtigen müssen, ist, dass es keine, und das haben wir so diskutiert, dass es keine künstliche Trennung geben darf in Zukunft und Vergangenheit, in Grün und Schwarz, in Innovativ und Alt, sondern dass der industrielle Kern, und gerade hier kann man das sehr schön sehen, nehmen wir die Energiewende, der Innovationsmotor ist, mit dem die großen politischen, aber auch wirtschaftlichen Ideen in Deutschland entweder vorankommen oder nicht. Und deshalb ist die künstliche Trennung in der Debatte, in der Politik, etwas, was das größte Risiko darstellt für die wirtschaftliche Entwicklung der Zukunft und vor allen Dingen für die großen Megaprojekte, die dieses Land sich vorgenommen hat. Beispiel konkret, die Innovationsmaschine ist ja in Deutschland ein Netzwerk verschiedener Industrien, die fast allesamt die Technologiegeber sein müssten für die Energiewende. Die Bedeutung, die in der politischen Debatte auf diesen technisch innovativ förderlichen Zusammenhang gelegt wird, ist im Verhältnis zur Regulierung, also Regulierung über Strompreise, Regulierung über gesetzliche Regeln oder über CO2-Abgaben in einem völligen Missverhältnis. Und blickend auf die Zukunftschancen dieser Region haben wir sehr deutlich herausgearbeitet, dass das kein Vergangenheits- und Zukunftsthema ist, sondern der vielbeschworene Wandel im Ruhrgebiet sehr deutlich zeigt, dass sich die Industrie selber und die Kreativwirtschaft und die Dienstleistung drumherum im Wandel befinden. Und das als Einheit zu denken und die Chancen loyal zu nutzen, darin steckt der Wert. Die zweite Debatte ging um die Frage, warum haben die Menschen häufig Akzeptanzprobleme bei Großprojekten und natürlich mit Blick auf die Industrie insgesamt. Neben den Fragen, dass weniger Menschen in der Industrie arbeiten und somit sozusagen das Bild der Industrie nicht mehr in jeder Familie präsent ist, geht es etwas tiefer und es hat ein bisschen mit der Debatte zu tun, die wir gerade geführt haben. Was ist eigentlich das Versprechen sozusagen dieser Gesellschaft und dieser Wirtschaft an die Menschen? Und da bin ich bei dem Thema soziale Marktwirtschaft und der Frage, können wir unseren europäischen Dream aufrechterhalten, unseren deutschen, dass wir sagen, und das ist in dieser Region verankert, wer arbeitet, wer Leistung bringt und wer mitmacht an dem System von Innovation und Zukunftsgestaltung, für den ist die Chance auf eine gute Zukunft auch gegeben. Und das ist etwas, was mit Solidarität zu tun hat, mit dem Generieren von Chancen, mit dem Bieten von Chancen. Und das ist natürlich gerade in dieser Region im Umbruch. Wir haben das dann sehr intensiv diskutiert, nicht nur an systemischen Fragen, soziale Marktwirtschaft und Chancen, sondern an dem Thema Integration und Bildung vor dem Hintergrund des demografischen Wandels. Da wird ja eine Menge diskutiert, was auch nicht abwegig ist. Lassen wir mehr Leute ins Land, kommen die Inder nach Frankfurt am Main, um auszusteigen und nicht nur umzusteigen. All diese Dinge sind ja ganz spannende Diskussionen. Aber viel zu wenig, und das hat man in dieser Region in der Debatte auch gespürt, viel zu wenig nutzen wir die vielen, vielen Potenziale, die in diesem Land, in dieser Region stecken, um die wir uns zu wenig bemühen. Die sind nämlich da und im Durchschnitt können Migranten nicht dümmer sein als der Rest. Da muss man sich drum kümmern, um damit eine Chancengerechtigkeit, aber auch ein Innovationspotenzial zu generieren, der unser größtes Problem für die Zukunft, nämlich dass wir den demografischen Wandel nicht so gestalten können, dass die Hauptinnovationsquelle, nämlich die Menschen, die kreativ sind und intelligent sind, hier nicht nutzen. Und deswegen die Frage Integration, Bildung in dieser Region, die darin große Erfolge hat, aber auch noch große Probleme weist, als ein weiteres Element dieses Netzwerk von Innovation, Industrie und Wandel. Und am Ende gab es ein großes Plädoyer, nicht nur Abwanderung, Abbruch und sozusagen Vergangenheit zu zelebrieren, sondern die vielen, vielen Dinge, die in Innovation City und vielen anderen Initiativen deutlich werden, nämlich eine Region im Aufbruch mit vielen Chancen und vor allen Dingen mit Menschen, die loyal zur Industrie, zur Wirtschaft und am Ende zur Arbeit stehen. Insofern war das ein sehr schönes, gutes und am Ende hoffnungsvolles Bild am Ende der Arbeitsgruppe.
Ich möchte Ihnen kurz aus dem Forum Industrie berichten. Es war ja für uns ein interessantes Experiment. Wir sind ins Audimax der Universität Duisburg-Essen gegangen, hatten zwischen 400 bis 500 Studenten also Menschen, die die Zukunft des Ruhrgebiets gestalten werden, und hatten deshalb auch den Titel etwas provokativ genannt, Ruhrindustrie Reloaded, iPod, Stahl und junge Könner, und hatten ein sehr diversifiziertes Besetzung der Forum, zwei Frauen, der politische Vertreter unter den Vorsitzenden, der Bundesvorsitzende der Jungen Union, einen Studenten, einen Zukunftsforscher und einen sozusagen jemand, der viele Preise für Innovation hat und ein Unternehmen gegründet hat. Natürlich sind die Themen gekommen, was behindert das Ruhrgebiet. Dort ist eben die Last, die viele Kommunen tragen müssen aufgrund eines sozialen Ungleichgewichts, und sicher auch die Thematik, dass wir in einigen Elementen eben eine Quote beim Schulabschluss haben, die viele nicht in die Lage versetzt, eine qualifizierte Ausbildung zu machen. Ich möchte aber gleich noch auf andere Themen kommen, die doch sehr stark auch emotional sind. Ich habe vorher angesprochen, wir waren uns eigentlich einig, wenn es eine Region gibt, die Wandel erlebt hat und eben, wie gesagt, auch erfolgreich gemeistert hat, ist ja das Ruhrgebiet, zweifelsohne. Die Frage ist ja dann, wenn man so eine Erfahrung hat, warum hat man dann nicht genau schon alles, was man braucht, um den nächsten Schritt zu machen? Nochmal so ein Wandel. Und da ist sicher herausgekommen, dass ja der erste Wandel im Prinzip erzwungen war durch fehlende Wettbewerbsfähigkeit und dann natürlich im Tun auch stark subventioniert war. Und dass deshalb im Ruhrgebiet ein sehr schwach ausgeprägtes Selbstbewusstsein ist. Das drückt sich zum Beispiel auch für mich, einen Neuling hier, aus, dass ich immer wieder gefragt werde, Hiesinger, es ist doch hoffentlich nicht so schlimm gekommen, wie Sie befürchtet haben. Ich finde es ja toll, aber wenn mich die Ruhrgebiet-Leute so fragen, dann ist es ein Ausdruck dessen, dass man sich eher, oder viele, ich überziehe natürlich, als ein Opfer sieht und ganz wenig Selbstvertrauen, Mut und Zuversicht da ist. Was, und das ist der zweite Punkt, man einig war, dass zwischenzeitlich eine enorme Universitätslandschaft hier entstanden ist. Also unglaublich viele Universitäten und auch unheimlich viele Forschungsinstitute. Und ich hatte ja gesagt, wir hatten jemanden da, der schon über 20 Innovationspreise bekommen hat und eine eigene Firma gegründet hat. Und der Deutschland kennt aber auch viele andere Länder. Und er wurde dann gefragt, aber was macht es denn aus, dass hier so wenig dann umgesetzt wird in neue Unternehmen oder eben auch in neue Produkte und innovative Lösungen? Und er hat gesagt, der wesentliche Unterschied, den er persönlich erlebt hat, ist der Anspruch, den man sich selber setzt, und die Leidenschaft, es dann umzusetzen. Wir hatten dann eben eine Dame, Frau Astrid Windim vom WDR, die dann eben als Journalistin gesagt hat, das fällt ihr auch auf. Also wenn wir jetzt über das Thema Selbstvertrauen reden, Mut, Zuversicht oder auch jetzt das Thema Anspruch und Leidenschaft, dann hat sie ganz gesagt, was sie erfüllt, erspürt, und wie gesagt, sie ist ja neben dem Stahlwerk aufgewachsen, ist, dass hier etwas fehlt wie eine Idee, eine übergeordnete Vision und Leitgedanke für das Ruhrgebiet. Denn jetzt soll ja nicht ein Wandel erzwungen werden, sondern jetzt soll ein Wandel aus Eigenantrieb gestaltet werden. Da hat man natürlich gesagt, naja, was brennt denn jetzt, dass uns das leichter fällt, das zu tun? Und da ist doch, das wird vermutlich hier noch in einem anderen Thema kommen, was sicherlich das Ruhrgebiet heute begrenzt ist, dass es auf der Karte zwar ein Ruhrgebiet gibt, aber im Handeln nicht erkennbar ist. Ja. Wir haben hier 5,2 Millionen Menschen, also eigentlich die größte, sagen wir mal, ich will das Wort, weil es belegt ist, Metropole, aber Deutschlands. Aber wenn wir Dinge angehen, gehen wir sie im Klein-Klein an. Im Wettstreit gegeneinander, was jeder ein bisschen was bekommt, als gemeinsam gewisse Themen zu besetzen. Und da meine ich nicht eine Überverwaltung über alles drüber, darum geht es gar nicht, sondern eine Art Selbstorganisation der heute existierenden Einheiten, auch nicht für alles, sondern für gewisse Themen, wo es einfach Sinn macht. Also hier kam dann ein Wort, ich habe mir das aufgeschrieben, ein gemeinsames Engagement, die Größe, die Mächtigkeit ausspielen und das Kirchturmdenken bitte aufgeben. Soweit aus dem Forum Industrie.
Ja, ich darf dann berichten aus dem Forum Energie. Wir haben das im Parlament des RVR machen dürfen, interessanter und schöner Ort. Und wenn man sich erinnert, der Phönix braucht die Energie des Feuers, um sich zu erneuern. Und die Ruhr hat immer von der Energie, der inneren Energie und Schaffenskraft seiner Menschen und der äußeren Energie hier, die produziert und effizient eingesetzt wurde, gelebt. Also Energie ist das Leitthema für eine erneuerte Ruhr wie für die vergangene Ruhr und von daher sicher ein Pflichtthema. Wir hatten versucht, Vorsorge zu treffen, dass wir nicht nur eine Heimdiskussion möglichst provinziell führen. Deswegen hatten wir Ambassador Jones, den stellvertretenden Direktor der Internationalen Energieagentur, dabei, der uns erstmal das globale Bild aufgespannt hat, an dem wir dann unsere heimatlichen Diskussionen um Energiewende und was steht hier an, spiegeln konnten. Und natürlich sind das so Botschaften, die man nicht so ganz gern hört, die wir erstmal hören mussten, dass die weltweite Energieproduktion noch mal um Drittel bis zur Hälfte in der nächsten Generation wachsen wird. Aber dummerweise 90% davon findet gar nicht in den OECD, damit auch nicht in Europa statt, sondern irgendwo ganz anders. Die letzte Dekade, hat man uns dann auch noch mal gezeigt, war entgegen der deutschen Wahrnehmung eine komplette Dekade einer hier verdrängten Energie, nämlich der Kohle. Die Hälfte der gesamten neuen Energieproduktion der Welt in der letzten Dekade war Kohle. Und die nächste Dekade, waren die sich auch recht sicher, ist Erdgas und erneuerbare Energien und das weitest andere auch noch ein Stück mehr. Was richtig bedrückend war, dass man uns dann gesagt hat, so ganz heimlich unter uns, die Tür zum 2-Grad-Ziel schließt sich gerade in diesen Tagen. Und es gibt nahezu kein realistisches Szenario mehr, das irgendwo rechenbar ist, dass das 2-Grad-Ziel gewahrt werden wird. Also in Kopenhagen haben alle geschworen, das galt als der große Erfolg, jetzt sind alle auf 2 Grad verpflichtet. In Cancun haben sie das nochmal versichert, dass sie das verpflichtet waren. Und in Durban haben sie beschlossen, sie vertagen die Lösung des Problems nochmal ein paar Jahre und die Tür schließt sich, während sie reden. Das alles findet da draußen statt, in der Welt, in der einen Welt. Und wir sind in unserer kleinen Welt und da hatte ich dann zwei wichtige Professoren, einen der Wirtschaftsweisen, den Chef des Energieinstituts aus Köln und den Vorstandsvorsitzenden von TriMet, einem der größten Energienutzer Deutschlands, Grundstoffindustrie, dabei. Und wir waren uns nach langen Diskussionen, fand ich, hat es einer sehr schön zusammengefasst, einig, die Energiewende kann geschafft werden, sie ist nicht sicher. Und es gibt wohl vielleicht 3 wichtige Randbedingungen, die man verstehen muss. Es ist hauptsächlich kein technisches Thema. Technisch kann man fast alles definieren und irgendwie organisieren. Es ist ein politisch-ökonomisches Problem. Das zweite ist, wir müssen die Diskussion darüber wahrhaftig und transparent und offen führen. Es bestand große Einigkeit, dass wir uns im Augenblick wechselseitig Sand in die Augen streuen. Überall wird von Win-Win-Situationen, grenzenlosen neuen Chancen und Vorteilen gesprochen. Und jeder, wer zu Hause mal gelebt hat, weiß, dass es ganz, ganz selten ist, dass man nicht vor Wahlsituationen steht, wo man etwas weggeben muss, um etwas anderes zu bekommen. Also jeder, der heimlich nachdenkt, weiß, solche Win-Win-Situationen passieren meistens einmal bei einer Eheschließung und danach ist dann Schluss. Danach muss man sich durch den Alltag arbeiten und immer was drangeben. Und das offen auszusprechen, ist dringend notwendig, damit es gelingen kann. Und wir machen dort viele Fehler und wir treffen die Wahlen nicht und wir verdrängen Entscheidungen. Darüber müssen wir neu diskutieren. Und für mich auch eine wichtige Erkenntnis, die von vielen Teilnehmern herausgearbeitet wurde, war, nicht die Ruhr ist der Lösungsraum, nicht einmal Deutschland ist der Lösungsraum. Der kleinst denkbare Lösungsraum, um relevant Energiewende organisieren zu können, ist mindestens Europa. Und also von uns, bei uns kam das Wort Euro gar nicht vor, wurde nochmal bewusst gemacht, wenn man in der Ruhr, an der Ruhr eine energetische Wende organisieren will, kann man das nur im Kontext Europas. Und das heißt wiederum nur, wenn wir bereit sind, unsere Kompromisse auf europäischer Bühne zu verhandeln und nicht in der deutschen Provinz Teillösungen zu organisieren. Also es war eine ganze Menge Aufbruchgeist da, es wurden viele gute Beispiele berichtet. Innovation City ist natürlich ein wichtiges Beispiel, wo manches passieren kann. Auch viele Beispiele, wo neue Innovationen hier in der Ruhr entstehen. Aber all das ist und wird bedeutungslos sein, wenn wir es nicht im größeren Kontext diskutieren, wenn wir es nicht wahrhaftig diskutieren und wenn wir es nicht in Europa organisieren. Das war für mich vielleicht die wichtigste Summe der Diskussionsergebnisse aus diesem Forum.
Last but not least gab es noch das Forum zur Zukunft der Unternehmensfinanzierung. Hier haben wir unter Moderation von Frau Frauenknecht von der ARD uns mit drei verschiedenen Themenstellungen, mit drei verschiedenen Themenkreisen befasst. Das eine ist das Verhältnis der Banken zu Europa, das andere das Verhältnis der Banken zur Wirtschaft und vielleicht in der gegenwärtigen Situation auch nicht zu vergessen, wie ist das Verhältnis der Banken zur Gesellschaft. Im Hinblick auf die Schuldenkrise, ich meine nicht die niedersächsische, sondern die europäische, waren wir uns relativ schnell darin einig, dass es keine Alternative zum Schuldenschnitt gegenüber Griechenland gibt. Gleichwohl haben wir aber auch nochmal betont, dass man schon in den Augen der Bevölkerung wahrnehmen sollte, dass das ein einseitiger Verzicht seitens der Banken und Versicherungen ist. Andere, und das wissen viele häufig nicht, beteiligen sich nicht an dem Schuldenschnitt. Also weder die Europäische Zentralbank als Kreditgeber, noch die Bundesrepublik Deutschland als Kreditgeberin oder andere Institutionen. Es ist also hier ein Beispiel dafür, dass eben nicht die Verluste sozialisiert und die Gewinne privatisiert werden. Nein, ganz im Gegenteil. Hier wird der Haircut von den Banken und Versicherungen getragen. Das Zweite, was uns lange beschäftigt hat, ist die Frage, welche Auswirkungen geben sich aus dem gegenwärtigen regulatorischen Umfeld für die deutsche Wirtschaft. Wir waren uns nicht ganz einig, und das gehört zu einer Podiumsdiskussion dazu, ob es zu einer Verknappung der Kredite kommt oder nicht. Einig waren wir uns darin, dass das, was unter der Überschrift von Basel III steht, auf jeden Fall zu einer Verteuerung von Finanzierungen führen dürfte. Im Hinblick darauf, ich sagte es schon, inwieweit damit eine Verknappung der Kredite verbunden ist, waren wir uns nicht ganz einig. Vermutlich liegt es daran, dass die genauen Konsequenzen der neuen aufsichtsrechtlichen Regelung auch für uns noch nicht abschließbar sind, denn wir sind gegenwärtig in einer Übergangsphase, im Rahmen derer noch viele Details festzulegen sind. Den vermutlich breitesten Raum unserer Diskussion, den wir auf dem Duisburger Campus der Universität Essen-Duisburg durchgeführt haben, war das Verhältnis von Banken zur Gesellschaft. Natürlich sind auch uns, die an dem Podium teilgenommen haben, Frau Dr. Hengster von der Royal Bank of Scotland, Herr Schmitz als Präsident des Bundesverbandes Deutscher Banken und Herr Professor Rolfes, der Lehrstuhlinhaber der Bankbetriebslehre in Duisburg, klar, dass in der Vergangenheit Fehler geschehen sind. Dabei geht es weniger darum, welches Institut welche Fehler gemacht hat und welches Institut gut durch die Krise gekommen ist. Tatsache ist, dass es Fehlentwicklungen gegeben hat, und Tatsache ist auch, dass unsere Geschäfte einen Grad an Komplexität erreicht haben, der es mitunter schwierig macht, diese noch ökonomisch nachvollziehbar zu erklären. Insofern einte uns die Erkenntnis in die Notwendigkeit, dass wir die Komplexität bankbetrieblicher Geschäftsmodelle mehr denn je zurücknehmen müssen. Natürlich gehört zur Ehrlichkeit der Diskussion auch die Erkenntnis, dass es in den 90er Jahren eine Reihe sogenannter Finanzmarktförderungsgesetze gegeben hat, um die Rückständigkeit, insbesondere die kriegsbedingte Rückständigkeit des deutschen Finanzplatzes, zu entfesseln, wenn Sie so wollen. Vielleicht ist man hier ein bisschen zu weit gegangen, vielleicht haben die Finanzmarktteilnehmer, ja vielleicht haben wir alle, zu schnell den Ball aufgenommen und in dem Glauben an gute Renditen nach vorne gebracht. Über das Zinsniveau der vergangenen Jahre wurde heute schon durch Juncker und Ackermann geredet. Ich denke, wir stehen an einer Zeitenwende, und es ist auch gut so. Denn ebenso wie wir bei den europäischen Institutionen eine Krise gesehen haben, haben wir auch eine Krise, ja vielleicht eine ethisch-moralische Krise in der Finanzwirtschaft insgesamt. Zu groß war vermutlich die Entfremdung zwischen dem, auch wenn ich ihn nicht mag, den Begriff, die Realwirtschaft auf der einen und im Finanzsektor auf der anderen Seite. Aber das Entscheidende ist, dass wir die Lehren aus der gegenwärtigen Krise ziehen und insbesondere denjenigen, den Finanzplätzen, die anderen Grundsätzen folgen, die nicht ein dreigliedriges Bankensystem haben, zeigen, welche Stärke vielleicht am Finanzplatz Deutschland liegt und welche Lehren sich dafür durch andere ziehen lassen können. Denn eines ist auch klar, kaum ein Land ist so gut durch die Irrungen und Wirrungen der vergangenen Jahre gekommen wie unser Land. Dass das kein Grund ist, sich auszuruhen, darüber sind wir alle einig. Aber ich denke, es gibt kaum eine Branche, die in Summa betrachtet, so ihre Lehren gelernt hat wie die Finanzwirtschaft. Und vielleicht ist es insofern auch einmal Zeit, damit aufzuhören, auf die Banken als Ganzes zu schimpfen, sondern vielleicht vielmehr die Menschen dahinter zu sehen, die tagtäglich in ihre Sparkassen, in ihre Genossenschaftsbanken und in ihre privaten Banken gehen, um ihnen, um uns allen zu dienen und nicht auf die wenigen zu gucken, die sich außerhalb der Spielregeln bewegt haben. Vielen Dank.
Meine Damen und Herren, ich wette, Sie hätten nicht geglaubt, dass wir den Zeitplan zurückfinden. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft um den Preis, dass wir das eine oder andere eingekürzt haben. Auch so wichtige Projekte wie Innovation City, die ein eigenes Forum hatten, haben wir nicht erwähnt. Aber ich kann Sie trösten, so wie dieses kleine Büchlein hier, das Dr. Engel, Dr. Grossmann und ich für den Initiativkreis kürzlich herausgegeben haben, das sich übrigens gut verkauft im Buchhandel, also das, an dem wir 99 Autoren haben, wird fortgesetzt. Wir wollen einen zweiten Band herausbringen, basierend auf dem, was wir den ganzen Tag geleistet haben. Da können Sie das nachlesen. Es soll ergänzt werden mit konzeptioneller Arbeit. Ich sagte schon, unser Motto, was wir uns vorgenommen haben, ist: Denken folgt auf Schwierigkeiten und geht dem Handeln voraus. Es soll Folgen haben, was wir heute hier diskutiert haben. Wir wollen es auch fortsetzen. Wir haben gemerkt, wir müssen uns vielleicht etwas mehr Zeit nehmen. Verdichtet auf einen Tag ist das sehr eng. Am Ende des Tages, wir sind nicht am Ende, sondern wir sind am Anfang, würde ich mal sagen. Denn was die Geschichte des Ruhrgebietes immer kennzeichnete, war, dass immer wieder Anfang war, der Phönix fliegt. Man wird uns fragen, was ist herausgekommen. Das, was herausgekommen ist, war zunächst mal drin und wir haben es rausgeholt. Aber meine Antwort ist, dass der Tag gezeigt hat, dass wir Aufbruchstimmung, Flexibilität, Mut und den Willen zum Dialog und zur Aufklärung brauchen. Diese Konferenz war, das haben Sie schon versprochen bekommen, nicht etwa unverbindlicher Meinungsaustausch. Wir behandelten die Lebensfragen Europas und der Initiativkreis will diese Form in einer intelligenten Dialogkultur mit dem Ruhrforum fortsetzen. Dialog ist ein zentrales Thema der europäischen Geistesgeschichte. Dialog lebt von Alternativen, aber er selber ist alternativlos. Und die Westfalen unter uns haben dafür eine nette und treffende Anekdote. Sie sagte nichts und er sagte nichts und da war der Streit schon da. Also, ja. Wir haben eine Region, in der sich Neues ereignete. Wir haben aber auch die Energie, den Mut haben wir heute gefasst, dass es sich tatsächlich ereignet. Wir haben gemeinsam den Eindruck gehabt im Vorgespräch, wir brauchen drei große I's. Das ist die intellektuelle Kraft, das innovative Denken und die inspirierende Vision. Sie haben darauf hingewiesen. Ich hoffe, die Konferenz der Phönix fliegt hat dazu einen Beitrag geleistet. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen ein frohes Fest. Applaus